schau, dass du das machst, was Leidenschaft hast, noch Freude hast dran. Weil wir haben ein Leben und wir schaffen so viel Zeit für unser Leben. Und schau einfach, dass du dann etwas machst, was du gerne machst, und sonst wechseln.
Das ist der Podcast 11 Fragen an. Ich bin der André Glutz und in diesem Format rede ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Herausforderungen, über ihre Stärken und Schwächen, über ihren Werdegang und alles andere, was sonst noch in den Sinn kommt.
Die 25. Folge. Der heutige Gast nennt sich und seine Mitarbeitenden Energiewendemacher. Es ist der Noah Heinen, Mitgründer von Helion, der Marktführerin im Bereich Photovoltaikanlagen. Wir reden darüber, wie aus einer Idee aus dem Jubelanlager ein super erfolgreiches Unternehmen ist geworden, wieso Scheitern gut ist und wieso das Mindset von Partnern oder Mitarbeitenden fast wichtiger ist als die Fachkenntnis. Aber zuerst mal ein paar Fakten. 2018 hat es in der Schweiz 85'000 Solaranlagen gegeben. Das Bundesamt für Energie rechnet damit, dass bis 2050 rund 20% von unserem derzeitigen Strombedarf mit Solarstrom gedeckt werden sind. Wenn alle Fassaden und Dächer in der Schweiz mit Solaranlagen bedeckt wären, könnte man 40 Mal mehr Strom produzieren, als momentan tatsächlich produziert wird. So, jetzt aber genug geschnurrt, vergiss nicht den Podcast zu abonnieren, am gescheitsten machst du es gerade jetzt. Hast du es gemacht? Wunderbar, dann würde ich sagen, los geht's!
Nachhaltigkeit in einem sehr weit gefassten Kontext heisst für mich, handeln heute so, dass es über die Zeitdauer raus keinen negativen Impact hat oder das Handeln sich nicht selber abbaut oder auf andere negative Ressourcen, Gefühle, Emotionen auslöst. Also irgendwie etwas Überdauerndes, wenn du handelst. Und von Beruf bezogen ist es ganz klar, Nachhaltigkeit steht für mich für den Klimawandel, steht für mich für den Ressourcenumgang, steht für mich für erneuerbare Energie und ist für mich ganz, ganz ein wichtiges Thema.
Ist das für dich schon immer ein mega wichtiges Thema gewesen oder ist das erst im beruflichen Kontext gekommen?
André, ich muss sagen, jetzt hast du wirklich gerade den Finger mit der ersten Frage tief in die Wunde, aber grundsätzlich cool. Um ganz ehrlich zu sein, klar, wo wir vor 13 Jahren die Firma Helion Solar, also das Solar-Business, gegründet haben, sind wir schon glücklich gewesen, machen wir ein Business, das etwas Gutes macht. Und ich habe auch gefunden, hey, das ist ein gutes Business. Ich hätte jetzt niemals in ein Waffengeschäft, in ein Ölgeschäft, in ein Business einsteigen wollen, wo ich weiss, dass es etwas Negatives ist. Aber um ganz ehrlich zu sein, bei den 20 gewesen, ich habe mir dann Angst, dass die heutige Jugend nicht so viel Gedanken über das gemacht hat. Ich war nur froh, ist es in der positiv behaftet gesehen, und es war etwas, was mir Freude gemacht hat. Aber ganz klar, es ist damals nicht die Umwelt als Hauptmotivator auf meiner Liste gestanden. Ich kann aber auch sagen, dass sich das massiv geändert hat. Und das ist lustig, ich habe zu diesem Thema meine Weihnachtsanspruch letztes Jahr dürfen halten. Und wir haben es so zusammengefasst. Seit etwa 3 Jahren kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren, dass jeder von uns weiss, dass die Welt ein Problem hat. Oder? Die Welt ist krank. Die 1000 schlauesten Köpfe sagen es uns. Alle Jungen, die irgendwie das Zeug auffassen, zeigen es uns. Sogar in Politik und so. Das heisst, seit irgendwie 3 Jahren ist klar, es läuft etwas schief. Und ich würde auch sagen, seit etwa 3 Jahren, ich kann sagen, bin ich ein Spurzünder eigentlich für meinen Job. Oder? Aber seit eigentlich 3 Jahren ist das für mich einer der Hauptantreiber, warum wir machen, was wir machen. Oder ich würde es noch ein bisschen anders formulieren, wenn du glaubst, wir sind die Generation, die es hätte wissen müssen. Oder wenn du einmal früher schaust, wenn wir unseren Grosskindern, unseren Kindern in die Augen schauen, dann können die mit Fug und Recht behaupten, Papi, Rosspapi, du hast es genau gewusst, dass das Welt von Tungo mit dem macht, und hast du nicht gemacht. Und jetzt könntest du genau das mit dem Zweiten Weltkrieg, mit Beteiligung der Dörte von gewissen Ländern fragen, und es wird auch etwas anderes rauskommen. Oder alle wissen eigentlich, was passiert. Aber Handeln tue viel zu wenig oder viel zu wenig konsequent. Und zurück zu meiner Geschichte. Ich fühle mittlerweile es als Verantwortung, dass ich in einem Klimawandel, in einer Klimakrise etwas mache, und zwar etwas Aktives mache. Und ich bin mir bewusst, mit der Position, wo wir heute als Firma haben, ist das eine extrem grosse Last, die ich auf meiner Schulter sehe, wo ich weiss, mein Team, meine Leute, die Firma, die kann etwas bewegen. Und das heisst, es liegt auch an mir, für unsere Generation, dass wir jetzt etwas ändern.
Vielleicht um das Feld von hinten aufzurollen. Du hast es ja erwähnt gehabt. Du hast zusammen mit deinem Partner Telion gegründet gehabt, wo du relativ jung warst, mit 20. Kannst du das mal erklären, wie seid ihr genau vorgegangen oder respektive, wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine Firma zu gründen?
Also genau, das ist mal das ganz das Wichtigste. Ich glaube, jede Geschichte, oder immer ganz sicher meine, das ist eine Geschichte von Leuten. Oder? Ich bin einfach ein Protagonist von verschiedenen und sicher mal der Wichtigste jetzt durch meine berufliche Karriere ist der Sammy Bär, mein heutiger Geschäftspartner. Wir als Zweite, damals Kollegen, nicht von der Kindheit, sondern von der Jugendzeit, zusammen im Gym trainiert, zusammen im Ausgang am Trinken gewesen. Wir haben einfach beide das Bedürfnis gehabt, wir wollten selber etwas machen, etwas bewegen, etwas erschaffen. Ich glaube, das Erschaffen ist das beste Wort. Und dann war das Schlusserlebnis im Jungwachtlager. Wir waren beide Jungwacht- und Blau-Ringleiter damals. Und du gehst eins im Jahr zwei Wochen im Wald mit 50 Kids und du bist 15 Leiter. Wir waren dort Leiter. Und während diesen zwei Wochen haben natürlich die Kinder für damals, glaube ich, Discman oder was sie auch immer hatten, keine Batterie mehr gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja, was machen wir jetzt, dass die Kinder im Wald ihren Discman können fladen? Und darum haben wir dann irgendwie random im Internet in China ein Solarmodul bestellt, im Jumbo eine Kiste gekauft und irgendjemand anders eine Laderegel und eine Batterie. Und haben eigentlich so die erste Solarbox gebaut. Und die Kids haben das Natel aufladen können. Sie waren super happy gewesen. Wir waren super happy gewesen, weil wir unsere riesen fette Box aufladen konnten, um so eine Party machen im Wald. Und nach so Schlussmoment, einer der Eltern ist am Besuchstag Mitte der Woche gekommen und hat so gefragt, was das da sei und ob es das auch in gross gäbe. Und ich weiss, dass haben wir riesen dran gestanden und der hat nachher so bei uns jetzt bei gemacht, bling! Und das war der Startschuss gewesen, als wir uns nachher mit dem Thema befasst haben. Und wie es Glück hat wollen, genau im 08, wo wir die Idee hatten, etc., hat auch in der Schweiz die Förderung angefangen von Photovoltaik. Das heisst, der Markt hat dann genau angefangen zu starten. Und wir haben auch noch einen dritten Geschäftspartner, Daniel Lehmann, gefunden, der in diesem Bereich schon so im Heizungsbereich drin war, wo nachher so wir als Dreamteam eigentlich so ein bisschen gestartet sind.
Ich aus ehemaligen Pfadfinder habe jetzt 100 Sprüche auf Lager, dass die jubeln Leute Strom brauchen im Wald, um das Handy aufzuladen, aber das lassen wir, glaube ich, mal sein. Dann hat er eben mal die Idee gehabt, hat gemerkt, es könnte ein Bedürfnis sein, dass es einen Markt gibt zum Ganzen, aber wie seid ihr denn weiter vorgegangen? Also, ihr habt ja dann auch müssen ein Produkt entwickeln, das verbaubar wird und ihr vielleicht auch serienmässig könntet produzieren.
Also, ja, vielleicht, oder am Anfang steht irgendwie die Idee, dann du mal einen Businessplan aufzeichnen, überlegst, was heisst das finanziell, wie viel Geld brauche ich, du hast einen Namen suchen, du hast so ein bisschen die Sachen überlegen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein heute, also was wir dann gemacht haben, ist ja, also sehr, sehr, los uns positiv formulieren, einfach intuitiv aus dem Bauch raus gesehen. Ein Teil der Finanzen haben wir schon einigermaßen professionell gemacht und das ist doch ein Schlussmoment, der vielleicht noch spannend ist. Haben wir die Businessplan nächtlich vorbereitet zum Tag X. Und der Tag X ist so der Moment, wo du zur Bank gehst, um Geld zu fragen. Und ich würde vorstellen, junge Burschen, total voll Ideen, voll Energie, voll geladen, hocken dort in einer grossen Bank, in einem Marmorsitzungszimmer mit einem Ledersessel den Herren gegenüber. Hast die Zeug vorher eingereicht und bist kribbelig und wartest auf, wie sie dir geben. Und so. Ja, relativ cool. Der Herr, wie du dir vorstellst, ein klassischer Banker, schiebt so ein Blatt drüber und dort ist so eine Grafik drauf. Die Grafik musst du dir vorstellen, eine Zeitstrahl, wo so ganz kleine Bäuchchen drauf sind. Ich habe gesagt, Peter Heinen, ich mache euch den grössten Gefallen von eurem Leben, ich gebe euch kein Geld. Und dann angeschaut und denkt, come on, what the fuck. Und er hat gesagt, was du vorne kriegst, das ist die Prognose der Spezialisten der Welt für den Solarmarkt in den nächsten 5 Jahren. Und das Fazit, come on, das ist kein Markt. Da wachsen die Bäume nicht im Himmel. Und die sind gut ausgebildet, die sind Ingenieure. Hey, verschwendet euer Talent und euer Geld nicht mit dem Markt. Und das hat mir am allerliebsten gefällt, ist so gesehen, als er angefragt hat. Und übrigens, wollt ihr wirklich eure Zeit mit grünen Hippies verschwenden? Also, fast ein bisschen herablassend und lächerlich gemacht. Ja, die Story ist weitergegangen, wir haben kein Geld bekommen. Wie gesagt, wir haben glücklicherweise mit dem Daniel Lehmann den Partner gehabt, aber Geld haben wir immer noch keins gehabt, da haben wir unser Geld nicht. Und wisst ihr, so Schicksal, was er will, haben uns die beiden Grossmütter, also unsere Grossmutter und meine Grossmutter, Geld gegeben für je 7000 Franken, um die Firma nachher zu gründen. Ja, ich sage, das Fazit von der Geschichte kannst du selber überlegen, ob die Weitsicht von Grossmüttern grösser ist als von Banker oder ob es einfach nur Enkelliebe ist, ich belohne jetzt dir. Aber irgendwie das war ein bisschen ein lustiges Schlüsselerlebnis bei der Gründung. Genau.
Aber wenn ich direkt frage, also auf der Bank nehme ich an, habt ihr auch mehr als die 14.000 Franken beantragen, oder?
Genau, es ist ein bisschen mehr Geld gegangen, aber ehrlich gesagt, wir haben als GmbH angefangen, das kostet 20.000 Franken und 777 gibt 21.000 Reserven. Mit dem Geld haben wir dann gleich angefangen und die ersten x Jahre auch nie mehr Geld gebraucht. Ich muss einfach auf fairerheitshalber sagen, come on, es war dann absoluter Pioniermarkt. Wir waren grün hinter den Augen und hatten so viel mehr Glück als Verstand gehabt und einfach im richtigen Ort, im richtigen Moment viel Leidenschaft gehabt und etwas gemacht, was angekommen ist. Wir haben ganz ehrlich von Business keine Ahnung gehabt, von Tutor und Blasen, nie, zero, nothing.
Was hast du das Gefühl rückblickend? Wie fest ist das hinderlich für eine neue Idee, wenn man gar nicht weiss, wie ein Markt funktioniert? Weil der Markt ist ja auch nicht existent gewesen denn. Und dass man vielleicht auch nicht weiss, wie man einen richtigen Businessplan müsste schreiben, damit es die Banken versteht. Hast du das Gefühl, das ist irgendwie ein Nachteil gewesen für euch? Oder denkst du, das ist alles gar nicht so wichtig, solange die Idee gut ist und die Leidenschaft stimmt?
Ich finde es eine extrem gute Frage, eine Frage, die ich mir selber auch immer wieder stelle oder immer wieder gestellt habe. Ich habe mittlerweile noch, wir haben ich und Team und andere, haben mittlerweile noch ein paar andere Firmen gegründet. Und ich glaube, ich sage so ein Secret Sauce oder ein wichtiges Teil, was es auch braucht, um eine Firma zu gründen, ist blanker Optimismus. Einfach, also denen ist, wir haben es nicht gewusst. Heute würde ich sagen, dass es einfach unglaublich viel Optimismus und Begeisterung für eine Idee braucht. Und die braucht es heute noch jeden Tag. Sage, speziell als Start-Upper oder Entrepreneur, du brauchst einfach unglaublichen Optimismus und Positivismus und Glauben, dass es gut kommt. Und ich glaube, das ist auch etwas, das bist oder bist nicht. Das kannst du nicht sein. Auf der anderen Seite, in einem Team muss auch nicht jeder sein. Ist auch gut, wenn es den anderen gibt. Aber sehr gute Frage. Und im Nachhinein, mit der Situation, die ich dann hatte, wenn ich heute die Fakten hätte, ich weiß nicht, ob ich würde gründen. Mhm. Ganz ehrlich. Ergo, ja, Optimismus zentral und auf der anderen Seite, du kannst nachher natürlich ein bisschen scopen oder in dem man jetzt auch die Systeme lernen können, wie man ein Startup baut, auf was es drauf ankommt, wie die Märkte analysierst, wie die Faktor. Heute ist der Bereich oder heute auch noch schon dann extrem gut erforscht gewesen und es gibt Tools und Methoden, wo du kannst entscheiden, wie, was, warum. Aber ja, ganz sicher Glück und Blauäugigkeit oder eben Optimismus schön formuliert, ist in unserem Fall absolut zentral gewesen.
Aber das führt dann vielleicht auch dazu, also würde gerne dann nachher noch mit dir über das reden, aber der hat ja innerhalb von einer kurzen Zeit ein enormes Wachstum hergebracht. Also der hat wirklich eine Idee gehabt, die auf einem Markt ist getroffen, die ein Bedürfnis hat befriedigt. Brauchst du vielleicht auch, du nennst jetzt Optimismus, wir können da sagen, gewisse Naivität, dass du überhaupt so ein Risiko eingehst, weil wenn eben vielleicht die Fakten würdest kennen und den Markt klassisch würdest analysieren, würdest du es vielleicht ja eher nicht machen.
Also mittlerweile, in der Zwischenzeit haben wir 8 andere Startups oder Corporate Startups gegründet und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich komplett naiv jedes Mal wieder dran gehe, aber hat sicher etwas, aber ich würde es vielleicht anders formulieren. Es braucht einfach Risikobereitschaft und Bereitschaft zu scheitern. Oder? Und das ist noch spannend, das heißt heute auch in der Forschung, unser Kulturkreis, speziell der Schweizer, wir sind eigentlich das Gegenteil von Start-Upper, weil wir sind verdammte Angsthasen, oder? Amerika, come on, das ist geil. Gründe scheitern. Bevor du nicht 3 Mal gescheitert hast, bist du kein Start-Upper. Das gehört wieder zu, das ist einfach geil, das ist cool, oder? Und unsere Mentalität ist eher, hey, gründen und ich habe keinen Erfolg, ich verliere das Gesicht, das Private, das Öffentliche, oder einfach, ich glaube, wir haben ganz eine andere Mentalität, was das anbelangt. Und sie dort nicht so risikoavers. Ich glaube aber auch, dass sich das teilweise ein bisschen ändert und nicht pauschal kannst sagen. Aber ja, ich glaube, ich würde es, wie gesagt, nicht naiv, sondern risikobereit nennen.
Zudem, ich lese gerade ein mega spannendes Buch vom Kahneman oder Kahneman. Und das heisst, glaube ich, langsames Denken, schnelles Denken oder so. Und ich habe gerade gestern gelesen gehabt, dass man gute Entscheidungen oft anhand vom Erfolg misst. Aber Erfolg hat ja oft auch mit externen Einflüssen zu tun oder am richtigen Zeitpunkt oder halt auch einfach nur Glück. Und ich glaube, halt, solange wir das bei uns wie verinnerlicht haben, willst du ja auch nicht scheitern, weil bei uns heisst scheitern automatisch mit den falschen Entscheidungen getroffen.
100%. 100% bin ich. Jetzt würde ich es vielleicht noch umformulieren und sagen, Erfolg kurzfristig oder langfristig definiert, oder? Ich meine, langfristig, wenn du kurzfristig scheiterst und nicht einfach immer nur als Niederlage anschaust, sondern so ein bisschen ein Bild malen als nächsten Stein, wo du das Stecken herleihst, um weiterzukommen im Leben, dann glaube ich, ist es etwas unglaublich wertvolles Scheitern. Mhm. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin x-mal gescheitert, wir scheitern x-mal, wir scheitern heute noch. Und da bin ich sogar wie froh, gescheitert zu sein. Oder? Mhm. Weil wenn ich nicht scheitere, dann habe ich eben zu wenig Risiko eingegangen. Es kann gar nicht sein, dass ich richtig liege. Oder? Und konkret von den 8 Startups, die wir gegründet haben, 2 sind gescheitert, mehr oder weniger fulminant. Fallen Entscheidungen oder Sachen, die wir heute machen, scheitern 20-30%. Und, oder, wir suchen das auch, zum Teil. Also, wir versuchen eine Fehlerkultur zu haben, wo zum Teil so weit geht, dass in gewissen Teams am Freitag bekürt wird, wer den grössten Fehler gemacht hat. Und auf den wird angestoßen. Oder im Sinne von, mach Fehler, stoß zu Fehler. Weil Fehler heisst im Umkehrschluss, du hast nichts probiert. Es kann ja gar nicht alles scheitern, gelingen. Oder? Und ich sage, mit einer Philosophie und mit einer Kultur, wo du eine Fehlerkultur hast, wo Scheitern zulässt, kommt automatisch der Erfolg. Und warum bin ich so sicher, dass das stimmt? Dann gebe ich Ruhe zu diesem Thema. Ist der Optimist, der öfter riskiert, der dreht einfach mehr am Glücksrad. Mhm. Hat automatisch mehr Glück. Oder? Es ist einfach. Wenn du einmal im Leben am Glücksrad drehst, dann ist es Chance XY. Wenn du immer wieder drehst und immer ein bisschen besser weißt, wie drehen, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit mit Glück. Oder? Mhm. Und darum, also, es gehört zu allem und immer Glück. Ich glaube, in meinem Berufsleben habe ich eine riesige Portion Glück, immer und immer wieder. Aber auf der anderen Seite kann ich Glück auch ein bisschen herausfordern. Bin ich fest davon überzeugt.
Um vielleicht den Bogen gerade zu spannen, du hast mal in einem Zeitungsinterview gesagt, das ist zwar schon relativ lang her, aber dass der hauptsächlich Glück hatte, dass der innerhalb von 5 Jahren zum Marktführer in der Schweiz wurde. Das wird ja kaum nur noch dem gelegen sein, aber kannst du uns mal mitnehmen in die Zeit vor Gründung bis zum ersten Auftrag und wie es näher sich das Ganze weiterentwickelt hat? Also, habt ihr schon immer so grosse Visionen gehabt? Weil ihr habt ja innerhalb der ersten 2 Jahre schon schweizweit expandiert gehabt.
Ja, also, coole Frage. Zur letzten Frage. Also, wir haben auch zueinander gesagt, hey, wenn wir es am Lebensende, an unserem Karriereende auf 20 Leute, 20 ist ein bisschen hoch, let's say 15. Wenn wir so 15 Leute arbeiten, dann wäre es wirklich cool. Aber wir haben es niemandem gesagt. Das ist, dass wir denken, hey, bist nicht so hure gross gekotzt und denk so, oder? Also, zu deiner Frage. Hab grosse Visionen. Also, Bullshit in unserem Fall. Ja. Haben wir nicht gehabt. Wir sind am Anfang wirklich vom einen ins andere gekippt. Heute würde ich nicht mehr beschreiben, dass wir so unterwegs sind. Definitiv nicht mehr. Aber damals sind wir so unterwegs gewesen. Der erste Kunde, der uns damals, glaube ich, 80.000 oder 60.000 Steine für eine Solaranlage gezahlt hat. Mhm. Heute kostet es noch 15. Das war einer von meinen Sekundarlehrern, wohnt auch dort in Solothurn. Und im Nachhinein habe ich keine Ahnung, warum der uns so viel Geld gegeben hat. Überleg dir mal, wie viel Geld das ist. Und wir haben keine Ahnung von eigentlich gar nichts gehabt. Wir haben uns zwar Mühe gegeben und sie meinten, wir wissen wie, aber im Nachhinein haben wir unsere erste Anlage gewesen. Dann ist die erste Anlage gegeben, das hat sich dumm gesprochen, Mund zu Mund etc. Und es ist dann weitergegangen. Und ja, ich sage vielleicht das erste, so ein bisschen Business-Technische, wo man nachher bewusst auch noch richtig gemacht hat, ist, man gemerkt, hey, ich muss eine schlüsselfertige Anlage anbieten. Eine Solaranlage besteht aus mehreren Handwerksschritten, vom Dachdecker, vom Elektriker, vom Gerüstbauer etc. Das heisst, du musst alles organisieren für den Kunden A und B, du musst Marketing machen. Oder? Das macht der Handwerker nicht. Mhm. Und mit dem haben wir angefangen und aus dem Grund sind wir, sagen, Solothurn relativ schnell auch Marktführer geworden, schnell auf 20 Leute gewachsen. Und nachher die nächsten Schritte, da bin ich, glaube ich, an meinem, ja, ich habe berufsbegleitend dann Elektroingenieur studiert und habe eine Vertiefung im Management gemacht. Und dann hat irgendein Dozent gehört, was ich mache, und hat mich zur Seite genommen. Er hat gesagt, Noah, also der Heinen, dann ist man, glaube ich, noch per Sieg in der Schule. Ja, ich gebe mir jetzt einfach einen Gedanken mit. Und der Gedanke ist, wenn ein Markt wächst, dann ist ganz wichtig, dass du gleich schnell oder schneller als der Markt wächst. Weil dann ist es sehr günstig. Weil wenn der Markt mal gewachsen ist, dann sind die Marktanteile verteilt. Wenn du nachher grösser werden willst, dann kaufst du es teuer oder kaufst du es teuer, weil jemand kaufen muss, oder teuer, weil du tiefe Preise machen musst. Oder so einfach gesagt. Und das haben wir ins Herz genommen und haben relativ schnell so ein Franchising-Holding-Konstrukt gebaut. Jetzt, was ist das? Wir sind überzeugt davon gewesen, oder teilweise auch immer noch, dass Unternehmertum ganz wichtig ist. Darum haben wir in verschiedenen Städten, wo wir das Gefühl haben, also wir könnten unser Modell kopieren, haben wir Leute gesucht, die ähnlich ticken wie mir, die eine Firma gründen, die beteiligt und dann quasi als Franchise unser Konzept, unser Prozess, unser Marketing, unser Wissen darüber gestülpt. Und das haben wir nachher 7 Mal gemacht, in der Schweiz, also über Standorte, und haben nachher so eigentlich die Holding drüber gehabt und unten dran mit den 7 AGs die Märkte aufgebaut. Und eigentlich so haben wir relativ schnell können zum Marktführer wachsen. Genau. Und in dieser Zeit sind auch ganz wichtige Leute zu uns gestossen, die heute zum Teil immer noch bei uns sind. Jetzt hat ein Mitarbeiter, der Nino Joller, gerade sein 10-Jähriger, der ist im 2. Jahr dabei gewesen, im 3. Jahr dabei gewesen, der hat als Verkäufer angefangen. Heute ist er Leiter von der Region Solothurn, leitet etwa 90 Leute und ist Geschäftsleitung. Also wirklich cool, was zum Teil, mit was für Leuten wir den Weg zusammen haben können machen. Genau. Aber deine Frage war eine andere. Genau. Wie ist es weitergegangen? Dann sind wir irgendwann auch 100 Leute gewesen und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht ein Aktionär, ein Professioneller wäre noch gut, um ein bisschen zu zeigen, wie man so in die Businesswelt ein bisschen reinkommt. Und dann haben wir nachher einen coolen Aktionär gefunden, die AEK Energie von Solothurn. Walter Wirth von New York, die damals dort im Zepter war und haben ein Drittel von der Firma verkauft. Dann ist der andere Aktionär, der Daniel, den ich am Anfang erzählt habe, und die AEK rein. Und haben dann ein bisschen weitergemacht, bis wir irgendwann an einer Grösse waren, wo, ich glaube, etwa 150 Leute, wo wir einfach gemerkt haben, wir als Sammy und Noah sind, glaube ich, nicht so die richtigen Aktionäre. Wenn du eine Lohnsumme hast von 1 Million und mir alles Geld immer in Wachstum gesteckt und du weißt, eigentlich lebst du genau 3 Monate, wenn du mal keine Aufträge mehr hast. Und wir sind auch dann noch am Subventionstropf gehangen, das heisst, die Leute haben Anlagen gebaut, die der Bund subventioniert hat. Und wir haben nie gewusst, kann das mal stoppen, kann es einen Unterbruch geben, und wenn das Parlament gibt es noch 3 Monate nichts, dann wären wir ja wieder Konkurs gewesen, oder? Und dann haben wir so, ja, zuerst so ein bisschen überlegt, dass wir einen anderen starken Aktionär nehmen. Und dann, vielleicht so ein bisschen die zweite Anekdote aus der Geschichte, Firmenverkauf. Ich kann mich erinnern, da hat sich der CEO von der, ich sage jetzt den Namen nicht, von einem grossen Handwerker damals mit 6000 Leuten bei uns angemeldet, hat um einen Termin gebeten, der ist gekommen, ich habe dann ein bisschen zusammen mit ihm vorgeschwärmt, wie cool das alles ist und wie wir Freude haben. Er hat gesagt, es sei super. Und hat dann gesagt, Bernhard Heinen, ich würde mich gerne beteiligen. Ich würde gerne Aktien kaufen. Er hat gesagt, das ist super, ist genial, hier 30%, dann können wir mich raus und du kleiner. Und in dem Moment, wo jetzt kommt, weiss ich noch wie gestern, er hat leer geschluckt, uns beide angeschaut, Kunstpause, und hat gesagt, nein, ich will alles. Und dann haben wir da mit allem Elan, den man hat, hat sich der Hütte ausgeschossen, anständig. Aber ich denke, hey, du frecher Huren, Fötze, wir sind Unternehmer. Hast du das Gefühl, du kommst in den Laden rüber? Wie frech bist du eigentlich, und was kommst du? Oder, das ist wahrscheinlich so. Gut, haben dann aber noch mehr Gedanken uns darüber gemacht und denkt, hey, come on, das verändert viel in der Branche. Wie gesagt, einerseits höhere Lohnkosten, nicht so sicher, was genau passiert politisch. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ist auch cool, wenn du machst, im Leben, weißt du, wie vielleicht im Game Safe drücken, oder? Und mit Safe meine ich nicht finanziell. Geld hat uns nie interessiert und interessiert uns heute noch nicht wirklich als Motivator. Aber einfach mal Safe drücken. Du hast so viel aufgebaut, hast 150 Leute aufgebaut und das ist doch cool, wenn du machst, wie Safe drücken. Vor allem haben wir ein bisschen später einen rechten Prozess gemacht. M&A, Merchant Acquisition Prozess, haben viele Firmen angeschaut und haben sich am Schluss am Ende für eine Firma entschieden. Da steht Alpic. Könnte man überhaupt so tun, Alpic und Alpic Intec sein, wo wir dort Aktien verkauft haben und hast schon ein Programm, wo du Aktien für Aktien abgibst und irgendwann hast du alle Aktien verkauft. Sie sind dann weiter gewachsen und dann etwa ein bisschen später, 1,5 Jahre später, ist der grosse LAR-Crash in der Schweiz. Zum Glück ist es 1,5 Jahre später, das heisst, wir haben wirklich nicht verkauft, um etwas hätte schmecken können. Der LAR-Crash kam, der extrem Marktbruch 30-40-50% geheissen hat, oder? Und das ist so zum Thema Scheitern. Wir sind gerade im Aufwachstrend gewesen. Wir haben gerade eine Matrix-Organisation installiert, gerade Overhead produziert, um richtig Gas zu geben. Und das ist eigentlich, haben uns dort auf den falschen Fuß verwünscht. Die ganze Branche und haben relativ stark müssen restrukturieren, viele Leute abbauen. Mit Abstand die härteste Zeit in dieser Helion-Zeit, aber ich glaube auch mit Abstand die lehrreichste. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, sorry. Ich muss mich erinnern, wie ich am Sonntag oben bei den Eltern daheim und ist, gell? Vater, Psychologe, Psychiater, ja, vorgejammert, wie scheiße das alles ist. Und jetzt cheaten und Gottverdeli und das kann doch nicht sein. Dann hat mir das Augen geschaut und gesagt, Sohn, ich bin froh, dass du scheiterst. Ich denke, du siehst, spinnst. Jetzt spinnst du komplett. Was ist los? Warum? Er sagt, lass, jeder scheitert im Leben. Und es ist besser, dass du früh scheiterst und lernst, mit dem umzugehen, als wenn du zuerst ein komplett arroganter Schnösel wirst, bevor du es lernst, dass du scheitern musst. Und ich habe es noch nicht ganz verstanden, heute verstehe ich es. Ich bin froh, dass ich gescheitert und 100 andere Mal gescheitert. Ja, einfach, dass so vielleicht eine kleine Anekdote zum Scheitern.
Haltet die auch ein bisschen bodenständig, oder? Also, wenn du weißt, du kannst mal aufknallen, dann weißt du zumindest, der Boden ist noch da und dann kannst du wieder ansetzen zu Höhenflügen sozusagen. Aber ich glaube, sowohl im Privat als auch im Geschäftlichen ist es mega wichtig, wenn du nicht einfach nur mal stören säckeln, weil dann kommt der Hammer der richtig, wenn er dann mal kommt. Und ich glaube, irgendwann kommt er so oder so.
Hey, 100%. Und das ist so der ewige Knast zwischen go big und go höher, weil wenn du gehst, gehst du in die Wolken, oder? Und auf der anderen Seite bodenhaftig behalten, das ist glaube ich, ganz ein wichtiges Wechselspiel und eine wichtige Wechselwirkung. Also.
Wie ist das für dich gewesen, wo du gesagt hast, du drückst auf safe, also wo ihr eure Beteiligungen abgegeben habt? Ich meine, es ist ja immer noch euer Baby gewesen, oder immer noch, der hat das Ganze gross gemacht, aber es ist halt einfach nicht mehr dir und einem Partner gewesen, sondern es sind jetzt andere Beteiligungen dran, die können mitreden bei strategischen Entscheiden, auch bei finanziellen Themen, wie Gewinnauszahlung oder Reinvestition ins weitere Wachstum. Hat das bei dir etwas verändert? Weil, man sagt ja oft, wenn du für dich selber schaffst, also deine eigenen Unternehmen, dann ist die Motivation noch höher, vielleicht aus finanziellen Grund, aber sicher aus dem Aspekt, es ist mehr, es gehört mehr.
Ja, also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein riesen wichtiger Gedanke. Oder? Und der Sammy hat so einen coolen Gedanken dazu, den er gerne sagt, und das stimmt für mich auch total. Oder Unternehmen, Unternehmer, kommt vom Wort Unternehmen. Und dann kannst du unternehmen. Unternehmen kannst du, wenn du Freiheiten hast. Und ich meine, ob die Firma schlussendlich dir ist oder nicht, entscheidet nicht, ob du Freiheit hast oder nicht. Oder? Solange sie die Freiheit haben, etwas zu erschaffen, zu kreieren und zu bewegen in meinem Leben und meine Leidenschaft zu leben, und das tue ich mit jedem Atemzug heute, wo ich es mache, solange ist es doch scheißegal, wie die Firma gehört. Natürlich willst du fair zahlt sein und natürlich, du hast einen größeren Hebel, wenn du die Firma gehört, aber jetzt mal vom Monetären abgesehen. Und wie gesagt, monetär ist nicht das, was uns unbedingt, beflügelt oder antreibt. Dann spielt es wirklich eine Rolle, solange du an dem Ort, wo du bist, die Freiheit bekommst. Mhm. Und die Freiheit verdienst du, indem du es deliverisch oder mindestens ein guter Grund ist, warum es nicht deliverisch. Und von dem her, glaube ich, ist es schwarz-weiß zu sagen, Aktien mein motiviert, Aktien dein nicht motiviert. Das ist für mich ein einfaches Gedankenkonzept.
Wie haben sich deine Tätigkeiten verändert? Aus dem Zeitpunkt, wo du die ersten Solaranlagen verkauft hast, bis jetzt? Also, bist du ganz am Anfang wirklich hemdsärmelig dabei gewesen, auf der Baustelle, und hast montiert gehabt, und jetzt bist du nur noch im Büro, oder?
Ja, also, hemdsärmelig ist das falsche Wort. Das würde ich mir interessant geben. Klar, wir haben verkauft, wir haben Buchhaltung gemacht und wir haben die Dinge raufgeschraubt. Also logisch, die Anlagen montieren, das haben wir nicht, die ersten 50 oder 100 Anlagen. Und ja, ich glaube, das ist etwas, wo ich extrem dankbar bin, was ich nachher noch dürfen mit dieser Firma erleben. Oder wir alle, ich glaube, das ganze Team hat können von dem, was selber installiert, vom Bauleiter, vom Monteur selber zu sein, zum Projektleiter, zum Teamleiter mit 5 Leuten, zum Geschäftsführer mit 20. Nachher mit 50 hast du die erste Hierarchieebene. Du hast das erste Mal nur noch Leute führen den ganzen Tag, nur noch mit grossen Kunden reden. Und plötzlich hast du irgendwie so Themen wie Strategie, Finanzierungen, Differenzierungsmerkmale, die wichtig sind auf dem Tag. Dann plötzlich hast du Verwaltungsrat. Da kam mein erster Verwaltungsrat, super cool, oder? Die haben, als Beispiel, musst du immer rechtfertigen, das ist auch gut in einem Verwaltungsrat, dann sagen sie, wir brauchen jetzt Quartalsabschluss. Wir haben Jahresabschluss. Und ich denke, komm, was meint ihr mit Quartalsabschluss? Bindet ihr? Was sollst du so genau wissen, was geht? Heute haben wir Wochenabschluss. Also, oder? Und das ist selbstverständlich, das brauchen wir. So cool, den Prozess dürfen wir jetzt machen. Ich habe gerne die letzten 13 Jahre das MBA gewesen, für uns, oder? Wir dürfen machen, selber erleben, scheitern, machen. Und es geht weiter heute, wo wir jetzt gerade 300 Leute sind und wo du Leute führst. Und du kannst dir so vorstellen, du bist auf der Jolle am Anfang und wenn der Wind kommt, dann reisst du das Segel um und dann reisst es um. Dann bist du auf einem Boot, wo noch am Steuer bist, aber vorher musst du schon einen super Segel reissen, sonst passiert nichts. Und irgendwann bist du auf einem verdammten hohen Fünfmaster und du hockst in der Kajüte und der Plan. Siehst, es kommt etwas und schreist. Und kannst mal froh sein, dass du den, der angeschaut hast, oder eben liebevoll gebittet hast und überzeugt hast, dass am nächsten Tag, dass am nächsten Tag und dass am nächsten Tag und dort noch das ankommt, was alles synchron. Und du kannst dir vorstellen, es ist komplett ein anderer Job. Ja. Und ich glaube, das grosse Glück, das wir haben, ist, dass er uns immer noch genau gleich erfüllt wie am ersten Tag. Oder? Ja. Es ist, obwohl es niemand mit Angst zu tun hat, zwischen dem Schraubenzieher und den PowerPoints und den Meeting-Marathons jeden Tag, kannst du nicht mehr vergleichen, aber jeden Tag komplett erfüllt. Aber das ist am Schluss am Ende entscheidend.
Das ist ja die Hauptsache, genau. Du Noah, wir kommen zu einer kleinen Rubrik, die ich in der letzten Folge das erste Mal eingeführt habe. Und zwar heisst die Rubrik
«Meine Wort, deine Meinung».
In dieser Rubrik wirf ich Wort in imaginären Raum und du sagst einfach, was dir dazu in den Sinn kommt. Frauenquote im Geschäft.
Sehr cool. Meine ganz einfache Erfahrung ist, Frauen in Teams geben viel bessere Ergebnisse. Punkt. Und dann habe ich alles gesagt.
Okay.
Unbedingt, unbedingt. Und wir sind super stolz darauf, dass wir eigentlich beschämend, aber 12% Frauenquote haben in der Helion. Wir sind Handwerksbetrieb, vor 3 Jahren haben wir noch 4 gehabt. Wir versuchen noch ganz, ganz aktiv, ganz viele Frauen anzuwerben, anzuziehen, weil wir einfach merken, Teams mit Frauen drin sind kreativer, sind besser, sind bessere Stimmung, ist einfach, es ist ein Fakt. Punkt. Nichts hinzuzufügen.
Die Klimajugend.
Unglaublich dankbar. Ich glaube, sie haben der Welt gezeigt, was es geht. Und wie eingangs eingeführt, die Welt ist krank, und zwar richtig. Hm. Und nicht zuletzt dank der Klimajugend ist am einen oder anderen von uns die Augen aufgegangen. Oder?
Jetzt sind ja die Landwirte wieder im Fokus, vor allem in Bezug zu den kommenden Initiativen. Und darum, was haltest du vom Modell der Subventionen grundsätzlich?
Also, ich tue dir jetzt gerade die Windows-Sache an, wo es gibt Förderung und Subventionen, und das ist nicht das Gleiche. Eine Subvention ist etwas, was du langfristig hast, um irgendeinen Markt künstlich in eine Richtung zu lenken oder zu schützen. Zum Beispiel Landwirte subventionieren, weil du nicht abhängig willst sein vom Ausland und zum Zoll und Subventionen hast. Das ist das Modell und das ist ab und zu ein richtiges und ein nötiges politisches Mittel. Auf der anderen Seite Förderungen, das ist ein Programm, das du machst, wo etwas förderer ist, als es eigentlich nicht mehr gefördert werden soll. Also mit einem Ziel, einen Industriebereich oder eine Technologie auf den Weg zu bringen. Oder? Und ich nehme an, du fragst das, weil Photovoltaik in der Vergangenheit stark gefördert wurde, ist heute immer noch. Und ich sage es jetzt noch einmal anders, wenn man verursachergerecht die Kosten verteilen würde, braucht es überhaupt keine Förderung. Wenn es nicht so kryptisch gerät, ist ganz einfach. Die Bakterien von dieser Welt ist CO2. Das CO2, das kann man wissenschaftlich beschreiben, hat einen Preis. Stern Report, das CO2 hat 85 Franken pro Tonne Wert. Also ganz einfach, wenn du in der Schweiz, auf der Welt, überall, wo CO2 ausgestoßen wird, dass du eigentlich mit 85 Franken besteuern kannst, dann erstens würde sich ganz automatisch alles regeln mit der Klimakatastrophe und zweitens brauchst du by far keine Subventionen mehr. Und jetzt noch die direkte Antwort, glücklicherweise brauchen wir nicht mehr so lange Subventionen, trotzdem, dass es heute nicht richtig besteuert ist. Und zum Abschluss, CO2-Besteuerung ist auch nicht ganz die Endlösung, weil es sozial nicht 100% gerecht ist. Da müssen wir noch Mechanismen einbauen, dass der weniger verdient, auch irgendwie mit dieser Situation leben kann. Es kann nicht sein, dass das Privileg der Reichen ist, Auto zu fahren, etc. etc. Aber irgendwie dort sehe ich den grossen Schlüssel so ein bisschen im politischen, globalen Kontext.
Das letzte Wort, das ich habe, ist Startup.
Das Hobby von mir, Leidenschaft. Startups, ein Team von Leuten, die mit Leidenschaft, ganz viel Optimismus an einer coolen Idee nachspringen. Dabei glaube ich, sagen, dass die Idee das wenig Wichtigste vor allem ist. Das wichtigste Team, die Leidenschaft und, oder wenn du eine Fehlerkultur lebst, findest du auf dem Weg von deiner Idee zu der richtigen Idee, die am Markt ankommt, den Weg schon. Mhm. Ja, das sind, glaube ich, so meine Grundüberlegungen. Genau.
Was ist denn genau, wo die Startups interessiert. Du hast ja vorher schon gesagt, du hast mehrere Startups oder Corporate Startups gegründet. Wo kommt genau die Faszination zu dem oder das Interesse und die Begeisterung?
Ja, also zuerst mal, mehrere Startups, ja, es sind 8, aber dann bin ich oder mir jetzt auch nicht super hier. Das ist einfach, das ist einfach unser scheiß Job. Und, und das, was wir gerne machen, dann machen wir es. Das klingt jetzt also fast ein bisschen zu gut, wenn du das so sagst. Und deine Frage, ja, ich glaube, was unsere Leidenschaft ist, ist etwas zu schaffen, etwas zu kreieren, etwas zu bewegen, oder? Und das ist halt quasi so das, was ein Startup ganz, ganz tief im Kern macht. Das nimmt eine neue Idee auf und bewegt und verändert etwas. Und das ist das, was Spass macht, das ist das, was uns antreibt, darum Hobby und Leidenschaft und Erfüllung. Oder?
Hast du irgendein bestimmtes Vorgehen, wie so etwas angehst? Wir haben im Vorgespräch auch über so Business Model Canvas geredet. Es gibt die Frameworks von den verschiedenen Geschäftsmodellen. Ist das einfach etwas, wo du mit Kollegen, Partnern einfach mal zusammenhockst und dann sagst, komm, wir machen irgendetwas? Oder blöd gesagt, fliegen dir wie Probleme zu und dir entscheiden dann, komm, wir lösen das?
Also, sicher. Die Frameworks, Startup Navigator, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Geschäftsidee Generator, all die Modelle, die Frameworks, siehst du da gerade Bücher, die ich zeige. Value Proposition Design oder Testing. Sicher, das sind Instrumente, aber auch, um ganz ehrlich zu sein, das ist einfach ein kleiner Teil, die helfen dir zu denken. Die Hälfte von den Startups, die wir begleitet haben und gegründet haben, haben wir kein einziges Modell in der Reihenform angewendet, sondern so Elemente daraus. Und die Ideen, die sind ja die wenigsten alle von mir oder von uns. Die kommen von Leuten, die zusammen eine Idee haben, dann redest du weiter und dann entsteht eine andere Idee und dann machst du etwas zusammen. Und ja, ich glaube, wie vorher gesagt, warum die meisten Startups scheitern, das kann man auch wissenschaftlich belegen, ist ein Teamkonflikt. Heute scheitern die meisten Startups nicht an der Idee, nicht einmal Markt-Product-Fit, sondern ganz und einfach, weil Team in einen Konflikt gibt. Darum, das Wichtigste, das Team muss stimmen, das Team muss Erfahrung haben, das Team muss sehr heterogene Fähigkeiten zusammen haben, das heisst, sie müssen unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber extrem homogene Wertvorstellungen. Oder, sie muss genau die gleiche Wertvorstellung und Ethik haben, was willst du erreichen, persönlich im Leben und mit dem Startup, aber die Fähigkeiten, das soll ganz Charakterzug, soll ganz anders sein. Wenn du diese Kombination findest, und alle noch Lust haben, etwas zu machen, dann kommt es fast immer gut.
Wie findest du solche Leute? Ich glaube, es ist dir ja bei der Helion sehr, sehr wichtig, dass du an die richtigen Leute herkommst, mit dem richtigen Mindset und die Leute, die auch ein bisschen treiben wollen. Wie gehst du vor, dass an solche Leute kommst, zum Beispiel auch zur Ergänzung von deinem Team?
Also vielleicht schnell zurück zur Helion. Oder? Wir suchen auch wieder extrem viele Leute und grundsätzlich die richtige Person mit dem richtigen Kulturfit, also Leute, die kulturell zu uns passen, die etwas bewegen wollen, die dynamisch sind, die nach vorne gehen wollen, die offen, direkt und ehrlich sind, das ist wichtiger, als der beste Experte im Bereich zu haben. Natürlich, du suchst immer beides, der beste Experte und der beste kulturell, aber dann kannst du entscheiden zwischen zweimal Experte, okay, aber einer ist kulturell, der ist kulturell immer viel wichtiger als andere, oder? Und das ist ganz einfach, oder? Je grösser eine Firma ist, aber eigentlich allgemeine Firmen, das, was wirklich das Essentielle ist, die Kultur, oder? Culture eats strategy for breakfast, der bekannte Satz, oder? Du kannst die beste Strategie haben, wenn du eine Kultur hast, die nicht zu dem passt oder das Niveau, dann wirst du nicht erreichen. Oder? Mhm. Ich glaube, das Coolste, was wir heute in der Helion haben, ist einfach eine Kultur von Augenhöhe, von Zusammen, von mir, von Dynamik. Wir sind einfach gewöhnt, uns jedes halbe Jahr neu zu erfinden, etwas Neues zu machen und es besser zu machen. Oder? Und das kannst du mit der Firma unglaublich viel erreichen. Oder? Und wie gesagt, die Fehlerkultur, ich glaube, das sind die entscheidenden Elemente. Und um zurück zu dieser Frage, ja, ich glaube, der Kulturfit und der menschliche Fit ist wesentlich wichtiger oder der wichtigste Teil beim Rekrutieren.
Vielleicht overall, wo siehst du selber deine grösste Stärke?
Ich glaube, meine grösste Stärke ist, ich bin ein sehr guter Motivator. Ich kann glaube, Leute gut begeistern. Dann bin ich ein unglaublicher Optimist. also schon fast ein bisschen gesponnen, blind optimistisch stehen, aber ich bin unglaublich ein Optimist. Und ich glaube, ich habe recht hohes Durchhaltevermögen, wo einfach, ich gebe nicht so schnell auf, oder mir gehen nicht so schnell auf. Ich glaube, das sind meine grössten Stärken. Meine grössten Schwächen sind die Stärken von meinem Geschäftspartner, sagen wir zum Beispiel AFÖ, bei Operational Excellence, etwas wirklich zu Ende machen, etwas fertig machen, dranbleiben, es im Detail super zu machen, es wirklich durchzudenken, bis das letzte Schrübli, das ist schon eine komplette Katastrophe dort. Komplette Katastrophe.
Ist das etwas, wo du dran schaffst? Also bist du eher der Typ, der probiert, seine Stärken zu pushen, oder probierst du trotzdem auch wenn komplementär den Geschäftspartner nebendran hast, an deinen Schwächen zu schaffen?
Also erstens ja, schlussendlich, wenn du in einem Team schaffst, ist das ganze Team, das du so aufstellst. Genau. Oder gegenseitig, oder die anderen, stell dir vor, unsere Geschäftsleitung wären 5 Noahs. Hey, ja, super Katastrophe. Der grösste, beste Sales-Pitch, aber morgen in der Luft. Keine Chance, keine Schrauben am Boden gebracht. Oder? Das heißt, grundsätzlich, ein Team muss so zusammengestellt sein, dass alles drin hast, dass du zusammen 100% bist. Aber das war nicht deine Frage gewesen. Ja, ich versuche auch, also das psychologische Modell, du sollst schon den Stärken arbeiten, an das glaube ich. Und das tue ich. Und ich werde auch nicht meine Karriere oder mein Leben auf Sachen aufbauen, wo ich nicht gut bin. Weil, was ich nicht gut bin, mache ich auch nicht so gerne. Oder? Aber ich muss auch ganz klar sagen, natürlich versuche ich gewisse Schwächen zu kompensieren und auszumerzen, weil es einfach nicht geht. Zum Beispiel, wenn du viel Leidenschaft und Optimismus hast, dann bist du auch, und ich bin auch sehr emotional und impulsiv. Und come on, du kannst jetzt eigentlich nicht immer wie der Chef und besser wissen, durch jede Sitzung durchgehen. Das hätte die Leute einfach nicht gern. Auch wenn ich vielleicht immer den Impuls hätte. Aber du musst einfach auch lernen, mich zu zügeln und das Angst anzugehen und dann eine Schwäche eben zu schaffen. Darum ist, ja, meine Antwort muss sicher an beidem sein. Stärken wie Schwächen. Einfach mit unterschiedlichen Mindsets auch.
Das ist noch spannend, weil mir hat das erst letztes Jahr so richtig Klick gemacht. Sonst bin ich eigentlich immer einer gewesen, der sich eher auf seine Schwächen konzentriert hat und meine Schwäche auch probiert hat auszugleichen. Bis mir das eine mega gut erklärt hat, und zwar, dass ja jeder Schwächen hat, aber nicht jeder hat deine Stärken. Und wenn du dort drauf fokussierst, kannst du viel mehr erreichen. Und er hat auch noch etwas gesagt, was mir extrem ist geblieben, und zwar, in der Regel ist deine Schwäche einfach eine übertreibte Stärke. Also, nein, ich sag das ist etwas, was mir mega eingeleuchtet hat, weil ich bin vom Typ her, glaub, relativ ähnlich wie du. Ich habe sehr viele Ideen und den Drang, etwas umzusetzen. Aber dann so das langfristige Durchziehen bis zum Schluss. Also, merke ich jetzt gerade wieder beim Podcasten. Jetzt habe ich wieder 3 Wochen lang nichts mehr veröffentlicht, weil so ein bisschen die Anfangs-Euphorie, der Anfangsschwung verloren ist gegangen und auch schon andere Projekte im Kopf habe. Und ich das jetzt, den Anfangsschwung oder das Engagement wieder ein bisschen probieren zurückzugewinnen. Aber eben, es ist nicht die Schwäche, dass man nichts zu Ende bringen kann, sondern eher die übersteuerte Stärke, dass man schon wieder neue Ideen hat und wo einem ein bisschen quer kommen. Und, das ist für mich auch ein mega Learning gewesen im letzten Jahr. Und ich merke so bei vielen Unternehmern, dass es eben genau das ist, dass man sich bewusst ist mit seinen Stärken und die dann auch genauso ausspielt.
Und seine Schwächen kennt, akzeptiert, logisch, und dort die Hilfe holst, als halt gleich nicht, als gleich zum Erfolg kommt.
Genau,
Ja, finde ich eine gute, coole Idee.
Wir sind fast am Schluss. Eine Frage habe ich noch, die hat sich zwar für mich in diesem Gespräch schon fast ein bisschen beantwortet, aber ich habe mir überlegt, seit du 20 bist du unternehmerisch aktiv. Du hast finanzielle Verantwortung, relativ früh schon vertragen, auch personelle Verantwortung. Du kannst auch nicht einfach ausbrechen aus dem, weil ich glaube, dass du auch sehr viele Verpflichtungen hast. Wir haben vorhin vom Safe-Knopf geredet, aber hast du dir auch schon mal überlegt, auf einen Pause-Knopf zu drücken und zum Beispiel einfach mal Weltreise zu machen?
Ich wünschte mir, ich hätte das Bedürfnis. nein, ich habe es leider effektiv nicht. Ja. Das Bedürfnis, aber ich hoffe ganz fest, dass das kommt. Und mir sicher, dass das kommt, mal 3 Monate auf eine Reise gehen, würde ich gerne machen. Wenn ich das denke, würde mir das unglaublich erfüllen. Und zur Verantwortung. Also, ja, wir haben alle Verantwortung. Wir haben alle Verantwortung über unser Umfeld und jeder ist in seiner Funktion genau gleich wichtig, oder? Und, ist auch jeder ersetzbar. Ich kann morgen gehen und das kommt jemand anders, der ein anderes Profil hat, sie müssen sich informieren, dann kommt das wieder. Darum, ich sehe das, ich habe jetzt nicht, also natürlich, hast du Verantwortung und willst die Wort nehmen und willst dir gerecht werden. Aber ist jetzt nicht, dass jeder noch bis Nest geht und ich kann nicht Ferien oder nicht Pause machen wegen dem. Es ist viel mehr, hey, ich habe so viel Geld erreichen, ich will nicht Ferien machen oder keine Pause machen, weil das alles die Opportunitäten von der Leute liegen. So funktioniere ich. Ja, aber wie gesagt, Pause-Knopf. Ich hoffe, ihr werdet mal Freude daran finden. Auf der anderen Seite vielleicht als Abschluss. Ich habe ja doch eine Kehrtwende gemacht. Ich bin gerne davon ausgegangen, dass ich mein Leben lang 150 oder weiss nicht viel Prozent arbeite. Und mittlerweile bin ich der Meinung, oder es ist alles Organisationsfrage, alles. Durch Elon Musk geführt, weiss nicht wie viele 100.000 Leute und 100 Companies und denen. Oder? Und der ist schon nur ein Mensch, hat nur 24 Stunden. Jetzt schafft er halt 23, das muss jeder für sich wissen. Aber wenn du zum Schluss kommst, dass alles organisierbar ist im Leben, heisst ja das automatisch, dass du eigentlich auch Herr über deine Zeit bist, heisst automatisch, dass ich eigentlich auch 80% arbeiten könnte, auch wenn ich der CEO bin oder der Geschäftsführer. Es geht sicher nicht in jedem Betrieb und in jeder Grösse, aber grundsätzlich glaube ich daran, dass eigentlich auch Kader 80% arbeiten können. Und das Coole ist, wir haben bei uns so ein paar wichtige Talente, so Teamleiter, Abteilungsleiter, so richtig freche Siechen, die kommen noch an. Ich arbeite einfach 80. Oder sonst komme ich nicht als Chef von dieser Position. Und die Leute sind gut. Und das heißt also, der halt. Am Anfang so, der halt. Und irgendwann kommst du zur Einsicht, das geht im Fall wunderbar. Mhm. Du musst dich einfach organisieren und zwölf und vor allem im Kopf oben irgendwie zulassen.
So, Noah, wir kommen definitiv zum Schluss. Ich habe noch vier kleine Turbo-Fragen, wo ich froh wäre, wenn die relativ kurz und schnell könntest beantworten. Was hast du zuletzt gelernt, was du vorher nicht hast können?
Meine Freundin lehrt mir jeden Tag aufs Neue ganz viel Neues. Ohne Story. Sorry, es kommt mir gerade so spontan nicht in den Sinn, aber also jeden Tag lehre ich etwas Neues, weil ich das schon grossartig.
Was hast du zuletzt gehört, gesehen oder gelesen, was du den Hörern könntest empfehlen?
Stephen Covey, die 7 Wege zur Effektivität. Es klingt jetzt wie ein Technikbuch, wie du effizienter und effektiver wirst im Leben, ist es eben überhaupt nicht. Es ist ein ganz langer Ansatz, es ist so ein ganzheitlicher, nachhaltiger Ansatz, wie du kannst denken, als glaub, gut kommt im Leben. Ich bin Fan von diesem Buch. Schwierig, ich muss es zum Lesen, aber komplett Fan. Ich zitiere etwa eine Woche irgendeinen Satz aus dem Buch.
Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt?
Vor einer Woche war Kömmifäger hier bei uns. Nicht Kömmifäger, sorry. Jemand, der uns Kömmi eben zugetan hat. Also ein Kömmi-Spezialist. Und der hat dort das Kömmi zugetan. Das ist nicht so eine komplexe Art, die er dort gemacht hat. Er hat das auch relativ viel gemacht. Er macht das den ganzen Tag. Und mit welcher Leidenschaft und Stolz und Freude, dass er von dem Gerät her, wer dort gemacht hat. Das ist wirklich ein kleiner Schritt gewesen, den auch immer wieder gemacht hat, hat mich unglaublich beeindruckt. Oder? Und das soll nicht das Gegenteil von abwerten, sondern hure geil, genau so muss es sein. Oder hat Freude an dem, was du machst. Das ist so ein bisschen die Essenz. Und darum für mich so beeindruckend gewesen, wie der stolz und Freude hat, das gemacht hat. Geil sein.
Und definitiv zum Abschluss, was für einen Tipp kannst du Personen geben, die kurz davor sind, so ein Unternehmen zu gründen oder in der Gründungsphase sind von einem Unternehmen?
Also ich fühle mich nicht unbedingt in der Lage, dass ich hier gross kann oder so Tipps verteilen, aber wenn ich gleich soll, ja, Team, schau, dass du die richtigen Leute zusammen hast, dass man es wirklich geben, weil du bist geheiratet, du überlässt es auch zweimal, und schau, als das machst, wo Leidenschaft hast und noch Freude hast dran, weil wir haben ein Leben und wir schaffen so viel Zeit von unserem Leben und schau einfach, was du dann etwas machst und gerne machst und sonst wechseln.
Perfektes Schlusswort. Noah, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und die Fragen so offen und ehrlich hast beantwortet. Merci viel mal.
Danke dir, André. Es war super spannend gewesen. Coole Fragen und spannende Gesprächspartner. Merci dir.
Das war es auch schon wieder gesehen von dieser Folge. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Bodenständigkeit von Noah und wie er immer wieder sein Team in den Vordergrund rückt. Und vor allem auch das, was er am Schluss gesagt hat, mach was dir gefällt und sonst mach etwas anderes. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man etwas findet, wo man mit so einer Leidenschaft verfolgen kann, wie es der Noah gemacht hat. Aber wenn du das findest, dann halt daran fest und gib einfach alles dabei. Schreib mir doch auf Insta, Facebook oder LinkedIn, wie dir die Folge gefallen. Und wenn man helfen will, den Podcast ein bisschen zu pushen, schick den Link zu dieser Folge deinen Kollegen und Kolleginnen oder post es auf den sozialen Medien. Das würde mich mega, mega freuen. Merci vielmals für das, schon mal im Voraus. Die nächste Folge kommt gleich. Bis dann, bleib gesund und gefräsig.